Wer von euch liebt Veränderung? Wer von euch sagt, wenn sich etwas verändert, ja, wunderbar, es hat sich verändert, es ist jetzt anders, als es war. Ich denke, wir alle spüren mehr oder weniger ein gewisses Unbehagen, was Veränderung betrifft, und mir geht das ganz genauso. Ich wünschte am liebsten, alles würde so bleiben, wie es ist. Es ist doch gerade so schön, komm, lass uns nichts dran ändern. Aber wenn du schon länger auf dieser Welt unterwegs bist, dann ist dir klar, es ist nichts so sicher wie die Veränderung, es ist nichts so sicher wie der Wandel. Und eben gerade dachtest du, du hast es verstanden, und schon ändert sich das. Gerade auch in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, verändert sich dramatisch unsere Welt, es verändert sich ganz, ganz viel, wir kommen kaum noch hinterher mit all den Dingen. Und man könnte vielleicht sogar sagen, das macht uns Angst. Aber Veränderung ist etwas unglaublich Wichtiges. Und ich möchte heute so ein Plädoyer dafür geben, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor Veränderung, sondern ganz im Gegenteil, Veränderung umarmen sollten, Veränderung sogar anstreben sollten. Denn das, was wir hier als Gemeinde in den letzten 9 Jahren getan haben, ist genau das. Wir wollen, dass dein Leben sich verändert. Wir wollen, dass das Leben der Menschen, die mit dieser Gemeinde in Berührung kommen, die mit Jesus in Berührung kommen, die mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus in Berührung kommen, dass deren Leben sich verändert. Und ich war letzten Sonntag sehr berührt von einem Bericht von einer Person, die mir gesagt hat, wir sprachen so darüber, wie toll das ist, dass in diesen letzten Jahren sich so viele Menschen verändert haben, so viele Leben verändert haben. Und ich muss ehrlich sagen, auch mein Leben hat sich in den letzten 10 Jahren wie in so einem Schornstein nochmal so richtig, ich habe gar nicht für möglich gehalten, dass so viel Veränderungspotenzial auch noch bei mir drin steckt und immer noch drin steckt und ich immer noch sage, nee Gottfried, du bist noch nicht am Ende. Es gibt noch so viel, was du auch noch verändern solltest und verändern musst. Aber diese Person sagte mir, sie kam hier in die Gemeinde und so ist es vielen von euch wahrscheinlich auch schon passiert und wurde so berührt von dem, was sie erlebt hat, dass sie direkt nach Hause gegangen ist und eine tiefgreifende Entscheidung in ihrem Leben getroffen hat. Diese tiefgreifende Entscheidung hat sich unglaublich positiv ausgewirkt und es war eine gute Entscheidung, eine langfällige Entscheidung. Sie hat jetzt aber den Mut aufgebracht und die Entschlossenheit, nach dem, was sie hier gehört hat, zu sagen, gut, jetzt entscheide ich das und ist ins freie Wasser hineingekommen und ist dadurch auch sehr gesegnet worden. Und vielleicht ist es dir genauso gegangen, dass du gesagt hast, ja krass, das kann so nicht weitergehen, ich muss es ändern, ich muss eine Entscheidung treffen. Nicht nur eine Entscheidung für Jesus, sondern auch eine Entscheidung in deiner Situation. Warum solltest du etwas fortführen, was sinnlos ist? Warum solltest du etwas fortführen, was dir schadet? Warum musst du bestimmte Dinge tun? Wer sagt das, dass du das musst? Unsere Hoffnung ist, und in allem, was wir tun, ist unsere Hoffnung, dass dein Leben zum Guten hin verändert wird, dass du den Mut findest, Entscheidungen zu treffen. Natürlich, wir neigen dazu, in eine Bequemlichkeit zurückzufallen und zu sagen, nee, ich will keine Veränderung. Ich will mich beruflich nicht verändern. Ich hasse zwar meinen Job, aber die Veränderung, die macht mir noch mehr Angst. Ich will nicht umziehen, weil ich bin so eingewohnt, so das ist alles so gewohnt im Grunde, ich will da bleiben und du weißt aber ganz genau, die Umgebung tut dir nicht gut, die Miete ist viel zu teuer, du solltest eigentlich eine Entscheidung treffen, du müsstest Veränderung anstreben. Und viele von uns sind aber auch in diesem Veränderungsprozess gerade drin und es verändert sich dramatisch viel und du sagst, oh, kann ich das überhaupt noch schaffen, kann ich das noch überhaupt überblicken, kriege ich das noch alles geregelt? Bauen ein Haus, Firma, Kinder, Trennung von Ehepartnern, lauter solche Prozesse, die am Start sind, wo wir persönlich merken, wir sind eigentlich echt herausgefordert. Dann stelle ich mich hier noch hin und sage, ja, Veränderung ist gut, strebe Veränderung an, sei mutig und verändere noch mehr. Macht dir das vielleicht Angst und sagst, na gut, also diesen Gottesdienst, wenn ich da im Bett geblieben wäre, dann wäre es genauso gut gewesen. Worum es uns wirklich geht, ist, dass du persönlich wächst. Und meine größte Freude ist, wenn Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus Christus wachsen. Meine größte Freude sind nicht Zahlen, wobei doch hinter jeder Zahl natürlich ein Mensch steht, ein Name, ein Schicksal, eine Identität. Aber was mir Freude macht, ist nicht Zahlen, weil Zahlen, das habt ihr bei Jesus gesehen, sind trügerisch. Da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, oh, wie toll, Hosianna, Hosianna. Und im nächsten Augenblick guckst du hin und dann ist da niemand mehr. Da hättest du dich von diesen Zahlen des Zuspruchs berauschen können und am Ende ist da niemand mehr. Und das liegt einfach daran, dass Zahlen eigentlich überhaupt gar nichts sagen. Weil das ist so wie Wasserbäche, das fließt so dahin. Man kann sich da gar nicht drüber definieren. Und das tun wir auch nicht. Worüber wir uns definieren, ist, wenn dein Leben sich verändert, das macht uns die größte Freude. Wenn du uns berichtest, du bist in dem letzten Jahr in deiner Beziehung zu Jesus Christus gewachsen. Das ganze Thema mit Jesus ist ja Veränderung. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Jesus möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Er liebt dich, er nimmt dich an, so wie du bist, aber er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Er möchte, dass du dich veränderst. Aber das musst du in deinem Kopf umarmen zunächst und sagen, ob du nun Jesus nachfolgst oder nicht. Auch wenn du nicht Jesus nachfolgst, hilft dir diese Haltung, dass du sagst, Veränderung ist wichtig. Und wenn ich etwas verändern muss, dann sollte ich das auch tun und ich habe die Möglichkeit dazu. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, dann habe ich den Mut dazu und tu es auch. Zieh es auch durch. Die ganze Geschichte mit Jesus fing an mit einer dramatischen Veränderung. Da gab es einen Menschen, dessen Geschichte wir kennen, die wird uns auch erzählt, das ist Johannes der Täufer. Das ist ein ziemlich krasser Mensch und wir bekommen seine Geschichte erzählt von seinen Eltern und wie es dazu kam, dass er geboren wird und so weiter. Und dieser Johannes ist, ich würde mal sagen, in unserer Welt wäre er ein Außenseiter, ein total schräger Vogel. Ich wüsste gar nicht, wer mir heute so als Beispiel einfallen würde, der so schräg drauf ist wie der Johannes. Der hat sich gekleidet, wo du dir sagst, Johannes, geht's noch, zieh dich doch mal gescheit an. Der hat einfach irgendwelche Felle sich angezogen, die er halt irgendwo gefunden hat. Der hat gegessen, was er gekriegt hat, der hat gewohnt, wo er wollte. Also das war so ein Vogel, wo du dir sagst, genau so einen kann Gott gar nicht gebrauchen. Nee, auf keinen Fall. Völlig unanständig. In einer Welt, wo es darum geht, wo es um Rang und Titel und schöne Klamotten und Religiosität geht, so einen schrägen Vogel zu benutzen. Und dieser Johannes, der hatte eine ganz spezielle Beziehung zu Gott. Und er hat einfach nur darauf gewartet, dass Gott sagt, so, jetzt geht's los. So hat er das auch dann irgendwie gehört von Gott. Also die Bibel sagt, er hat ein Wort, ein Reden Gottes gehört. Jetzt geht's los. Und dann ist dieser Johannes losgezogen an den Jordan. Wir haben den gerade jetzt auch auf dem Film gesehen. Und ihr seht auch, deswegen finde ich diesen Film auch sehr schön zum Eingang, ihr seht auch, so, bekommt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das da so ausschaut. Ihr habt also keine Teerstraßen gesehen, keine grünen Wiesen, keine irgendwie tollen Wege, sondern einfach nur Geröll und Steine und Höhenmeter, die zu überwinden sind. Und bis du dann auch zum Jordan kommst, von Jerusalem bis zum Jordan. Und dieser Johannes, der ist an den Jordan gegangen und hat angefangen, Menschen zu taufen. Und zu ihnen zu sagen, tut Buße. Und jetzt sagt er das in ein religiöses Umfeld, wo eigentlich sowieso eigentlich alle Leute Juden sind und sowieso fromm sind. Es wäre gerade so, als wenn du hier in diesem katholischen Umfeld sagen würdest, tut Buße, kehrt um. Wir sagen, ich bin doch schon Mitglied der Kirche, was soll ich noch machen? Genau so eine Situation ist das. Und er provoziert diese Leute richtig scharf. Und er tut etwas, was damals, und deswegen ist es wichtig, dass du das weißt, nicht so gewöhnlich war oder gar nicht gewöhnlich war. Wenn du also Jude werden wolltest, gab es natürlich schon einen vorgeschriebenen Prozess. Aber du wurdest nicht von einer Person getauft, sondern du hast dich dann selbst untergetaucht. Wobei es dann noch im Gesetz ganz genau drin steht, dass du darauf achten musst, dass jedes Haar unter Wasser ist. Also der ganze Kerl mit dem letzten Haar unter Wasser. So, und dann bist du rausgekommen und dann bist du durch diesen Prozess durchgekommen und warst dann ein Jude. Und Lukas berichtet uns jetzt Folgendes und da steigen wir ein. Es war, und ihm Lukas ist ganz wichtig, dass der ist so akribisch in dem, was er aufschreibt, dass wir das auch wirklich glauben und wissen und verifizieren können. Er gibt uns genau die Zeitangabe im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus, den kennen wir inzwischen, war Gouverneur von Judäa. Und Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Tetrarch, wenn ihr Tetra hört, dann denkt ihr an Tetrapack. Das liegt daran, dass das vier Ecken hat, der Tetrapack. Und das ist auch hier das Wort Tetra, Tetrarch, also einer von vier Herrscher, eine Viererherrschergruppe. Also so der Herodes war dort. Sein Bruder Philippus in Irutrea und, oh, das klingt wie eine Krankheit, Trachonitis und Lysanias in Abilene. Zu der Zeit, der hohe Priester war Hannas und Kaiphas. Und Lukas sagt, hört mal zu, Leute, was ich euch jetzt erzähle, so ähnlich wie mit Johannes, das sind Fakten. Das ist Geschichte, das ist wirklich so passiert. Die Leute haben echt gelebt, ihr könnt nachgucken, ihr könnt das in den Geschichtsbüchern nachgucken, die Archäologen graben das aus. Was mich total elektrisiert, im Übrigen zum Beispiel ist es jetzt gerade so vor 2 Jahren gelungen, Sodom und Gomorra zu finden und man hat jetzt auch herausgefunden, was da passiert ist. Eine wahnsinnig spannende Geschichte, aber es hat es wirklich so gegeben und es ist genauso passiert. Und es ist absolut logisch und schlüssig, das haben jetzt Archäologen herausgefunden. Aber auch da, diese anderen Dinge, die wir jetzt hier im Lukas-Evangelium erfahren, sind ausgegraben worden, verifiziert worden. Fakten, keine Märchen. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Nicht im Schaukelstuhl, nicht im gemütlichen Wohnzimmer, nicht ruhend auf dem Chaise Longue, sondern in der Wüste. Da hat sich dieser komische Vogel aufgehalten und da hat Gott zu ihm gesprochen. Und Gott sagt so, drehen wir mal alles so ein bisschen um. Jetzt kommt Veränderung. Bam, 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 bam. Es kommt die Veränderung. Jetzt kommt Veränderung. Und die Einwohner von Jerusalem sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Ich frage mich, wie er das gemacht hat, marketingtechnisch. Also, wie hat er das geschafft, dass plötzlich das viral gegangen ist, ein richtiger Hype gewesen. Die Leute haben gesagt, Johannes, das ist das Coolste im Augenblick, was angesagt ist, der coolste und schrägste Vogel. Letztendlich stand jemand hier beim Kaffeetrinken und hat gesagt, ihn hat der Donner gerührt, dass es sowas hier in der Oberpfalz gibt. Hätte er nicht für möglich gehalten. Habe ich auch nicht für möglich gehalten, ey. Habe ich auch nicht für möglich gehalten, aber es ist möglich geworden. Und es war überhaupt keine einfache Reise von Jerusalem, da zu dem Johannes zu kommen. Das war teilweise sogar ein Tag, musstest du früh aufstehen und musstest den ganzen Tag über diese komischen Wege da gehen und kommst dann da an. Und die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Was haben sie dort gemacht? Die haben ihre Sünden bekannt. Die haben im Grunde, das ist das, worum es ja geht, sie haben gesagt, so wie ich das jetzt mache, ist das nicht gut, kann ich das nicht mehr machen. Ich sehe es ein, es führt zu nichts, es führt nur zu negativen Ergebnissen. Ich lasse es sein. Aber das war damals schon eigentlich total unerhört. Also wenn du beichten gehst, gehst du in den Beichtstuhl und in dem Beichtstuhl sitzt dann jemand, der es autorisiert und dort kannst du deine Sünden beichten und dort werden dir deine Sünden vergeben. So geht's. Aber nicht irgendwo in irgendeiner Wüste bei irgendeinem schrägen Vogel, der gerade in ist, wo man jetzt irgendwie das Gefühl bekommt, es muss mich verändern. Und dann ging es noch weiter. Die haben nicht nur ihre Sünden bekannt, die haben nicht nur gesagt, ich möchte mich verändern, ich möchte das annehmen. Und es sind ja kleine Schritte. Keiner von uns kann sich von heute auf morgen verändern. Keiner von uns kann alles auf einmal lernen und alles auf einmal umdrehen. Das geht überhaupt nicht. Das ist auch eine völlige Überforderung. Aber die Dinge, die du weißt, wo Gott schon zu dir gesprochen hat, oder wenn du noch gar nichts mit Gott zu tun hast, von denen du ganz genau weißt, dass es nicht gut ist, wo dann vielleicht nicht Gott es dir gesagt hat, aber dein Arzt. Fast dasselbe. Oh, Herr so und so, ich kann sie nicht mit gutem Gewissen nach Hause gehen lassen. Ja, schaut in die Tabelle und liest, wie schlecht es dir eigentlich geht. Und du dachtest, du bist bumper gesund. Können sie vielleicht als erstes mal das Rauchen aufhören? Könnten Sie vielleicht als nächstes mal den Alkoholkonsum etwas einschränken? Könnten Sie sich vielleicht etwas mehr bewegen? Verstehst du sowas? Das sind ja keine großen Geheimnisse, aber es ist trotzdem Veränderung, wo wir sagen, habe ich da drauf Lust? Habe ich da drauf Lust? Habe ich da drauf Lust? Oh nee, habe ich keine Lust drauf. Und wenn du hier schon in die Gemeinde kommst und öfters kommst, dann hat Gott bestimmt tausendmal schon zu dir gesprochen und du sagst, na komm, das machen wir morgen. Heute ist das Bier schon eingeschenkt. Heute steht der Schaum so schön, heute ändern wir da noch nichts. Und sie ließen sich im Jordan taufen. Das heißt, sie haben eine sichtbare Entscheidung getroffen. Das ist das Symbol dieser Taufe. Das sichtbare Symbol dieser Taufe ist, dass du praktisch als ganzer Mensch unter Wasser kommst, eintauchst, untertauchst und dann praktisch auferstehst aus diesem Wasser heraus. So ist das Symbol. Und wenn wir Menschen taufen, taufen wir sie in den Namen Jesus Christus hinein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist praktisch dieses Symbol, dass du mit Christus gestorben bist. Und dann zählen wir 21, 22, 23, weil er 3 Tage im Grab war. Und dann kommst du raus und dann wandelst du im neuen Leben. Darum geht es letztlich. Das ist hier auch das Symbol gewesen. Und dieser Johannes kam als Zeuge. Seine Aufgabe war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Der Johannes hatte einen bestimmten Auftrag und der Johannes war sozusagen ein Hinweisschild. Er hat es verkündigt, Maturein, er hat es bezeugt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Und jetzt fragst du dich, auf wen hat er hingewiesen? Worüber redest du? Da war schon Jesus in der Nähe. Und der Johannes, der hat sich ja gar nicht in den Mittelpunkt gestellt, um den ging es ja gar nicht. So wie es auch hier nicht um mich geht, sondern es geht einzig und allein darum, dass du in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommst. Und wir sind alle, die wir hier mitarbeiten, Diener an diesem Werk. Wir helfen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten miteinander, damit das möglich wird. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Also Johannes sagt, gleich tritt jemand auf die Bühne, der kommt zwar nach mir, aber der war schon vor mir da. Deswegen haben wir auch in diesem Film die Erdkugel quasi zunächst in den Blick genommen. Bevor alles andere war, war ich. Mit dem kriegen wir es zu tun. Der tritt jetzt gerade auf die Bühne. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Also Johannes bezieht sich schon auf Mose. Ihr wisst, Mose, das war ein ganz wichtiger oder vielleicht der wichtigste Führer in Israel, der Israel aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Und er sagt, durch Mose wurde das dann das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das ist das Neue. Das ist die Veränderung. Gesetz und Beziehung, steht jetzt gegenüber. Gott will dich nicht mehr im Gesetz halten, dass du praktisch offen auf der Spur bleibst, sondern er möchte in eine Beziehung zu dir treten. Denn das Gesetz ist bis zu einem gewissen Grade gut, aber das Gesetz führt dazu, dass, wie soll ich sagen, dass Gnade und Wahrheit und Liebe nicht so zum Zuge kommen. Denn wie könnte es sonst sein, dass der Hohe Rat letztlich kurz vor der Kreuzigung völlig wütend gesagt hat, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, Jesus. Aber wir neigen natürlich immer dazu, irgendwie uns mit Gesetzen rumzuschlagen und überlegen, darf ich das noch, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf der Autobahn fahre und ich sehe einen Vorschlag, wie schnell ich fahren soll, dann frage ich mich, wie viel schneller kann ich jetzt noch fahren, damit ich es mir noch leisten kann und ringe mit dem Gesetz, weißt du, da bist du schon am Gesetzesringen, da hast du ein Gesetz und eigentlich steht da 120 und das ist nicht zu diskutieren. Und zu meinem Erschrecken ist es zum Beispiel in Schweden so, wenn da 120 steht und du 121 fährst, hast du die Geschwindigkeit übertreten. Oh Wunder, ja, es ist eigentlich gar nicht überraschend, aber in Schweden sind die Gesetze so, wenn du 1 Kilometer zu schnell gefahren bist, bist du zu schnell gefahren. Gibt es auch keine Toleranz, keinen Messwert, keine Gnade, kein gar nichts. Gesetz ist Gesetz. 120 ist 120, 110 ist 110, 80 ist 80 und alles, was da drüber ist, ist zu schnell und kostet gleich so viel Geld, dass du dich fragst, ist es mich das wert? So funktioniert das Gesetz. Gnade, 5, 6, 8, 10%, 11%, komm, gib ihm 12. 12%. Durch Jesus Christus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Die waren natürlich schockiert und dachten, durch Mose ist schon Gnade und Wahrheit gekommen. Aber Johannes sagt, nein, durch Mose kam keine Gnade und keine Wahrheit in dem Sinne. Natürlich war das Wort Gottes, das Wort, das gegeben wurde, Psalm 119, 89 sagt, für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Klar, das ist natürlich schon richtig. Oder die Diskussion, aber es geht hier um eine ganz andere Dimension der Wahrheit. Es geht nicht um diese Wahrheit des Gesetzes, sondern es geht um die Wahrheit, die im Zusammenhang mit der Wirklichkeit gilt. Die Wahrheit, die jetzt hier eine Person ist. Und das kommt beispielsweise in der Diskussion mit Pilatus sehr schön raus. Da geht es um die Frage, Pilatus fragt ihn, bist du also tatsächlich ein König? Und Jesus sagt, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und darum geht es. Du hörst auf die Stimme Jesu und schlägst dich somit auf die Seite der Wahrheit. Du schlägst dich auf die Seite des Lebens, du schlägst dich auf die Seite der Wirklichkeit, du schlägst dich auf die Seite dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und so bedeutet Jesus nachzufolgen Veränderung. Und dann bricht der Pilatus so ein bisschen in Gelachen aus und dann bricht er das Verhör ab und sagt, was ist denn überhaupt Wahrheit? Da kann man ja richtig streiten. Und in diesem Falle geht es aber nicht darum, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit. Und du merkst richtig, wie diese Veränderung knirscht. Hör mal, du kannst doch nicht in der Wüste deine Sünden vergeben. Du kannst dich doch nicht einfach irgendwo taufen lassen. Du musst doch in den Tempel gehen. Du kannst doch nicht das Gesetz jetzt plötzlich auflösen. Du kannst doch nicht, und du erinnerst dich an dieses Seil, das sie an den Vater von Johannes da herangebunden haben, der nämlich Priester war in dem Tempel. Und falls der da vor Gott in Ohnmacht fällt, dass sie den wieder rausziehen konnten aus dem Tempel, weil ja keiner, auf keinen Fall durfte jemand in die Gegenwart Gottes kommen. Jedenfalls nicht jemand, der nicht autorisiert war. Und du merkst, wie dramatisch diese Veränderung ist, die Jesus hier bringt. Kommt zu mir. Ich lade euch ein. Mein Vater ist euer Vater, ihr dürft zu mir kommen. Und dann haben die führenden Männer, das hat sich natürlich dann auch rumgesprochen, zu den Chiefs, und dann haben die führenden Männer aus Jerusalem, die Priester und Leviten, die haben dann Menschen, Spione oder Diener geschickt und wollten jetzt wissen, wer bist du eigentlich, Johannes? Was erzählst du hier? Und dann hat Johannes gesagt, ich bin nicht der Messias. Weil sie dachten, okay, ist vielleicht auch wieder so ein Messias, von den vielen Messiasen, die damals rumliefen. Wer bist du denn? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Also, da muss man sich ein bisschen in der hebräischen Bibel auskennen. Da gibt es in Malachi eine Stelle, wo es heißt, bevor der letzte schreckliche Tag kommt, kommt der Prophet Elia, wird auftreten. Das war so das Letzte, was man in der hebräischen Bibel lesen kann. Dann wurde die Tür zugemacht, dann war 400 Jahre Pause, dann hat Gott überhaupt nichts gesagt. Nein, sagt der Johannes, der bin ich nicht. Und dann fragten sie ihn, bist du der Prophet? Bist du der verheißene Prophet? Nico hat das sehr schön rausgearbeitet in einer seiner Predigten, der praktisch auf Mose kommen soll, der verheißen ist. Nein, erwidert der Johannes. Und dann sagten die, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, was sollen wir denn jetzt denen sagen? Ja, jetzt sagst du, nein, bin ich nicht. Wer bist du denn? Wir müssen denen doch, die uns geschickt haben, irgendwas sagen. Wir können doch nicht einfach los zurückkommen und sagen, keine Ahnung, der hat uns nichts gesagt. Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Ich bin ein Wegbereiter. Ich bin derjenige, der sagt, macht euch bereit. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias, noch der Elia, noch der verheißene Prophet bist, warum taufst du dann? Was gibt dir dann die Autorität? Und dann sagt Johannes, ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, noch nicht kennt, würde ich mal sagen, nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt, und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Und dann haben die gesagt, ja gut, jetzt wissen wir, wer nicht ist. Und jetzt hat er Jesaja zitiert. Jetzt kommen wir mit einer dünnen Botschaft zurück. Als aber die vielen Pharisäer und Sadduzäer, dann haben sie diese Botschaft zurückgebracht zu ihren Auftraggebern und dann haben sie gesagt, okay gut, also wenn ihr das nicht rausfindet, dann kommen wir selber. Und dann kommen jetzt die Chefs an. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie das heute auch ist oder wie, wenn ihr das, den Besuch in Berlin von König Charles beobachtet habt, mit diesen ganzen vielen Motorrädern vorneweg und diesen ganzen vielen Autos, die vorneweg fahren. Und in irgendeinem Auto sitzt dann die wichtige Person. So ungefähr war es dort im kleineren Rahmen, aber die sind keinesfalls alleine losgegangen, sondern das war also ein richtiger Tross, der da angekam und der Johannes hat sie auf die Entfernung schon gesehen, also Staub und Tiere und also es war ein richtiger Auflauf. Und dann hat er sie gesehen, der Johannes, und sagt nicht, oh toll, dass ihr da seid, ach, schön euch zu sehen. Ja, es ist, er hat gesagt, ihr Schlangenbrot, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Das hat er zu den religiösesten Leuten gesagt, die damals waren. Die waren viel harter drauf als du. Die haben viel mehr gewusst. Die haben die ganze Bibel, also vor allem den hebräischen Teil der Bibel, komplett auswendig gekonnt. Die haben wirklich sich an das Gesetz Gottes gehalten. Die haben darauf geachtet, nicht ein einziges dieser 600 Gebote, die es dann inzwischen geworden sind, zu verändern. Zu denen sagt der Johannes, wisst ihr was, Leute? Veränderung. Das reicht nicht. Es führt zu nichts. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Wisst ihr, ich wünschte mir, wir würden Menschen sein, die in dieser Welt Veränderung antreiben, die Veränderung bewirken, die sozusagen Trendsetter sind. Ich habe in letzten Artikel gelesen über die freien Gemeinden in der Schweiz. Die Überschrift war E-Gitarre und Bibel, wie sich die freien Gemeinden dem Zeitgeist anpassen. Und dann subsumiert er und sagt, dieser Autor in diesem Artikel hat gesagt, die Kirchen verlieren dramatisch an Mitgliedern, die freien Gemeinden versuchen das aufzufangen, werden es aber auch nicht können, weil sie sich auch dem Zeitgeist anpassen. Und Johannes bringt eine ganz andere Botschaft. Er sagt, passt euch nicht dem Zeitgeist an, sondern passt euch dem Heiligen Geist an. Passt euch Jesus an. Seid Menschen, die anders reden. Seid Menschen, die anders leben. Seid Menschen, die anders denken. Seid Menschen, die in allen Bereichen andere Werte vertreten. Warum sollten wir nicht Trendsetter sein und Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft, statt dass die Gesellschaft auf uns Einfluss nimmt und wir immer mehr in die Defensive kommen und uns immer mehr rechtfertigen müssen für Dinge, von denen ich denke, hallo, wofür muss ich mich denn da rechtfertigen? Und da ist das Gender-Sternchen noch das kleinste Übel. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Und als er diesen kommen sah, rief er. Und Jesus ist ganz alleine gekommen, ohne diesem Tamtam draußen rum. Und jetzt kommen wir an das Scharnier, wo das Gesetz und die Gnade ein Scharnier bilden. Eine Veränderung. Und vielleicht bist du religiös, vielleicht bist du Mitglied einer anderen Religion oder vielleicht bist du ungläubig. Aber in diesem Augenblick, in den uns Lukas hier mitnimmt, verändert sich etwas Dramatisches. Ein ganz zerbrechlicher Augenblick. Und ich finde es so fantastisch. Und ich denke mir auch so berührend. Weißt du, an dieser Stelle hört das Alte auf und das Neue fängt an. Und du schaust hin und denkst dir, echt? Aber es ist tatsächlich so, und das ist auch mit dir so, es braucht den Johannes, es braucht den Jesus, es braucht die einzelnen Menschen, es braucht, dass du sagst, ja. Und dieser Johannes sagt, seht, seht, nicht glaubt, nicht stellt euch vor, nicht tut so, sondern seht, seht, hier ist das Opferlamm Gottes. Das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und vielleicht ist das jetzt für dich auch ein Ticken zu viel, weil du denkst, nee, was der ganzen Welt wegnimmt, nicht nur jüdische Sünden, nicht nur katholische Sünden, nicht nur evangelische Sünden, nicht nur christliche Sünden, sondern auch die Sünden der Feinde, die römischen Sünden, die der ganzen Welt. Und das ist das, was uns auch hier so umtreibt, wo wir sagen, wir wollen nicht Gemeinde sein, wo wir sagen, oh, es ist so schlimm alles in dieser Welt, es ist so schlimm. Oh nein, komm, lass uns hier die Schotten dicht machen und uns auf uns beziehen. Sondern Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich komme für die Welt. Für die Welt. Für die Welt. Hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Damals waren die Juden von der Welt getrennt, haben sich auch abgesondert. Und jetzt kommt da einer und sagt, nein, wir sondern uns nicht ab, wir sind eine Stimme in dieser Welt, für diese Welt, und wir haben eine Botschaft. Und wenn es darum geht, wenn das Wort Sünde hier gebraucht wird, du kannst unseren Kurs weitergehen, anhören oder Ausgangspunkt, glaube ich, da wird es gesagt, das Thema Sünde ist nicht spektakulär. Es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Sünde ist das, was Beziehung zerstört. Das erfährst du jeden Tag. Wenn jemand dich absichtlich verarscht, dann denkst du dir, ja, das hat er nicht zufällig gemacht, das hat er bewusst getan, das hat er gewollt. Und genau das ist der Punkt. Das ist nicht ein Fehler gewesen, wo du sagst, opala, tut mir leid, oh, ist mir rausgerutscht, sondern das hat mein Herz offenbart, das wollte ich und das zerbricht die Beziehung und so ist es auch mit Gott. Das ganze Problem ist, dass du Dinge tun willst, absichtlich tust und du weißt ganz genau, dass du es nicht tun solltest. Das nennt die Bibel Sünde. Und zwar einfach nur, das zerbricht Beziehung. Das zerbricht die Beziehung zu Gott. Und jetzt muss das wieder jemand herstellen, die Beziehung. Und sagt Johannes, sieh hier. Er stellt das wieder her. Jesus Christus. Er ist das Opferlamm. Und ich möchte, dass du dich mit diesem Jesus, vielleicht magst du diese Stellen auch im Johannesevangelium nochmal nachlesen, im ersten Kapitel, dass du dich mit diesem Jesus insofern ins Gespräch begibst, dass du sagst, Jesus, ich möchte, dass du auch meine Sünde wegnimmst, dass du auch meine Sünde trägst, dass du meine Sünde auf dich nimmst. Ich möchte in diese Beziehung zum Vater kommen. Ich möchte diese Veränderung in meinem Leben haben. Und dann wird Jesus dich leiten und er wird Stück für Stück und dann widerstehe dieser Veränderung nicht, sondern sage, ja, Herr, ich will und werde es ändern. Lass uns aufstehen und das letzte Lied singen.